gehören zu Jesus. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Ein neuer Monat, eine neue Predigtreihe. Es geht um Gemeinde, es geht um Leitung und es geht um Älteste. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir im März unsere Jahreshauptversammlung haben und diesmal auch wieder inklusive der Ältestenbestätigung. Aber das ist nicht nur dafür, sondern das ist ein gutes Stück Wort Gottes wieder, das ich schon vorgenießen durfte die Woche über jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt. Ich habe rausgesucht 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 10 bis 18 und ich lese nach der Übersetzung der Neuen Genfer. 1. Korinther Kapitel 1, Abvers 10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Ja, das haben sich damals gefragt, die Korinther, warum sagt er das? Beziehungsweise warum schreibt er das? Das ist ja sowieso so faszinierend, dass wir so Einblicke haben und die Gemeinde in Korinth war eine, da gab es schon so einen Haufen Probleme. Und das ist gut, dass das alles so ehrlich und offen ist, weil davon kann man dann lernen. Also warum sage ich euch das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich von Christus. Ist denn Christus zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Jetzt lasse ich so ein paar Verse aus, die sind eigentlich so ganz witzig, aber nicht so wichtig für unser Thema heute. Denn da berichtet Paulus, ich habe ja auch gar keine Leute getauft, damit gar keiner erst denken soll, dass die auf meinen Namen getauft sind. Und dann sagt er, nee, warte mal, ich habe doch ein paar getauft. Da fällt mir noch ein, die habe ich getauft. Herrlich, herrlich. Vers 17. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ja, also wir haben in diesem Text auch so ein paar Aussagen, die sind wirklich so von damals. Ne? Also die Chloe, beziehungsweise die Leute der Chloe, vielleicht das Haus der Chloe, die kennen wir nicht weiter. Das ist auch nicht das Wichtigste, aber hier war irgendwie ein Ursprung von Streitigkeiten in der Gemeinde in Korinth. Und ja, dann eben die Sache, ihr seid doch nicht auf Paulus getauft. Und so können wir aber eben einiges von dem Text natürlich rauslesen, was dann auch eine durchgängige Bedeutung hat für die Gemeinde Jesu. Also Gemeinde Jesu ist immer die Versammlung von Menschen, die um Christus versammelt sind, die das Kreuz verstanden haben, die auch sagen, ich brauche das, ich brauche die Erlösung, ich bin ein Sünder, ich brauche Erlösung. Und ja, es gibt eben auch Menschen, die Gemeinde leiten. Paulus hat ja hier aus der Ferne geleitet, Paulus kannte da Leute. Er ist da mal gewesen, er erwähnt auch die Taufe eben ein bisschen mehr. Vielleicht gab es auch darüber manche Spannungen, aber die Hauptspannung entstand irgendwie hier anhand von verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, die sich verschiedenen geistlichen Leitern zugeordnet haben, beziehungsweise die vierte Gruppe ist irgendwo noch die spannendste. Und das will ich ein bisschen mit euch anschauen, was denn da wohl dahinter steckt. Vier Gruppen, die Paulus also hier erwähnt und wo Leute sich dann zugeordnet haben. Ich denke, dass Paulus das schon auch traurig gemacht hat, der ganze Zustand der Korinther, vielleicht auch wütend gemacht hat. Warum? Ja, das war ihm nicht egal, in welchem Zustand die Gemeinde in Korinth war, überhaupt nicht egal. Da schließe ich mich dem an, was Lars heute auch schon gesagt hat, weil gesunde Beziehungen, geklärte Beziehungen, Einheit unter Christen ist eine Möglichkeit zur Erkenntnis, zur Offenbarung von Jesus Christus. Ich meine, das ist ja mal die größte Leidenschaft, die vielleicht wir alle haben. Was wollen wir? Wir wollen, dass Christus erkannt wird. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wir, die wir Jesus schon kennen, wir wollen ihn auch immer noch mehr erkennen. Und wir wollen mit ihm nachfolgen. Und es gibt immer noch mehr zu entdecken von ihm. Und die Einheit von Christen, hat Jesus ja deutlich gemacht, spielt hier eine große Rolle. Immer wieder gibt es ja Menschen, die sagen, ja, ich verstehe das alles hier nicht so richtig oder was soll das überhaupt? Aber es ist schon erstaunlich, wie diese Menschen miteinander klarkommen. Ob das nun Gruppen sind, Kleingruppen sind, bis hin zu ganzen Gemeinden. Ob das vielleicht Ehepaare sind, wo es auch Streitigkeiten gibt, wo es Spannungen gibt. Und ihr Lieben, es ist in gewissem Sinne normal, ja, es ist normal, dass wir Menschen auch diese Herausforderung haben. Aber dass dann ein Ehepaar auch sagen kann, ja, Christus hat uns wieder verbunden. Christus war es, Jesus war es, der hat uns geholfen, dass das, was uns getrennt hat, dann kleiner wurde und dass wir uns versöhnen konnten. So, hier ist eine ganz große Kraft, haben wir schon gehört. Jesus hat gebetet um diese Einheit und an der Liebe untereinander. Wer kennt diesen Vers von Jesus? Was passiert, wenn Leute die Liebe untereinander sehen, dann werden alle erkennen. Ich finde das so stark. Ne? Manchmal früher habe ich gedacht, ja, dann werden die Jesus noch nicht kennen, erkennen, dass es Jesus gibt. Ja, und das ist da drin. Aber dann werden alle erkennen, dass Christus in der Mitte ist. Dass Christus in der Mitte ist. Ja. Nun, ich habe ja die neue Genfer Übersetzung genommen, die drückt vieles sehr gut aus. In den älteren Übersetzungen, da heißt es also nicht, redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, sondern da steht sowas wie, redet das Gleiche. Und da bin ich immer so ein bisschen dran angeeckt und angestoßen, weil ich denke mal, also redet das Gleiche. Also das ist mir zu monoton. Ja? Also das wäre jetzt so wie, ja, wir haben jetzt einfach alles gelbe Blumen hier. So, ne, in dem Strauß. Das ist auch nicht gemeint. Also ich habe einen tollen Hinweis gefunden in einem guten biblischen Kommentar, und zwar, dass auf einem Grabstein von einem christlichen Ehepaar drauf stand, redet dasselbe. Ne? Und auf dem Grabstein ist schon klar, da kannst du ja nicht einen differenzierten Text drauf hämmern, ja, oder wie auch immer der da drauf gemacht wurde, gemeißelt oder so. Aber das, ein christliches Ehepaar hat quasi auf ihrem Grabstein so hinterlassen, das ist wichtig, dass man dasselbe redet. Das ist einfach Short Version, ja, das ist ganz knapp auf den Punkt gebracht. Aber hier ist es sehr gut formuliert, redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Ich finde, das ist richtig gut praktisch formuliert. Also, dass wenn man miteinander redet, dass es letztlich zusammenführt und nicht, dass es aufspaltet. Ja, dass es deeskaliert und nicht eskaliert. Und meine, diese Fähigkeit kann man lernen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das kann man an Jesus lernen. Das ist nämlich so wichtig. Das bedeutet nicht, dass man nicht verschiedene Meinungen haben kann. Es ist sogar normal, dass wir verschiedene Meinungen haben. Ja? Wo soll der Sessel stehen im Wohnzimmer, der neue schöne Sessel, den Sie gemeinsam gekauft haben als Ehepaar? Wo soll der denn jetzt stehen? Sie haben sich gefreut, wir haben zusammen so einen tollen Sessel geholt. Und man kommt dann und stellt ihn ins Wohnzimmer und der eine stellt ihn in die Ecke und der andere sagt, aber warte mal, nein, 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 doch nicht in diese Ecke. Der soll doch da stehen. Das habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt, dass der da steht. Da passt der wunderbar hin. Nein, nein, da passt der doch richtig hin. Das habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt. Also mal ein ganz banales Beispiel, aber so ist doch das Leben. Und wichtig ist dann, irgendwo eine Mitte zu finden, eine Lösung zu finden. Ja, und in Korinth hatte sich das also so weit entwickelt, dass sie sagten, na, ich gehöre zu Paulus. Also ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Petrus. In älteren Bibelübersetzungen steht da Kephas, das ist ja der andere Name von Petrus. Und andere, ich gehöre zu Christus. Das ist natürlich ganz spannend. Was ist denn jetzt wohl damit gemeint? Da habe ich immer so drüber weggelesen, wenn ich das so in der Bibel gelesen habe, gedacht, naja gut, die vierte Gruppe, ja, das ist die Gruppe, zu der ich natürlich gehöre. Ne? Also zu Christus, das ist doch das Richtige. Und irgendwo ist es auch richtig, aber von dem Schreibstil hier, von dem, wie Paulus das formuliert hat, und wir dürfen nicht vergessen, das ist ja damals auf Papyri geschrieben worden, da musste man gut überlegen, was man aufschreibt, das konnte man auch nicht mal eben rücklöschen oder so. Das war auch eine der vier Gruppen in der Gemeinde. Aber schauen wir uns mal zunächst an, was verbirgt sich denn wohl dahinter? Ja, wir gehören zu Paulus. Ich meine, wenn Paulus jetzt nicht reif gewesen wäre, ne, was hätte er dann gemacht? Dann hätte er gesagt, so, also ihr Lieben, ich gehöre zu Paulus, das ist natürlich die richtige Gruppe. Ne? Also ich bin ja Paulus und ich bin ja hier so der Vater, der geistliche Vater von einigen und ich war am Anfang schon da und das ist die richtige Gruppe. Ne? Die anderen sind alles die Falschen. Aber das hat er natürlich nicht gemacht, weil Paulus ein reifer Mann Gottes war und er wollte nicht, dass Leute sagen, ich gehöre zu Paulus. Es waren vielleicht die Leute in der Gemeinde, die eben schon lange dabei waren, vielleicht von Anfang an dabei waren. Für die war Paulus so der geistliche Vater. Oder wenn es nicht der geistliche Vater war, war es so der Hauptlehrer. Dadurch haben sie das Evangelium gehört, da haben sie gelernt, wie das ist mit Jesus. Und das ist ja alles schön und gut, nur wenn es dazu führt, dass Leute sagen, ja, also es muss immer so bleiben und es muss immer so sein, wie der Paulus das uns gesagt hat, dann wird es halt schwierig. Und hier merken wir schon, da wird das Wort konkret für uns, oder? Ich weiß nicht, wer ist dein geistlicher Vater? Oder wo hast du Jesus kennengelernt? Wer hat dich geprägt? Wer war dein Mentor oder dein erster Pastor? Und hoffentlich war das gesund und war das gut. Und dann darfst du das auch behalten als ein Erbe. Dadurch hat Gott dich erreicht. Da hat Gott in dein Leben gesprochen. Das darf alles so sein. Das ist herrlich, das ist wichtig. Nur, ja, aber der ist nicht für dich gestorben. Du bist auch nicht auf seinen Namen getauft. Also Paulus macht es ja wirklich deutlich hier in diesem Text, dass man da auch loslassen kann. Dass man auch sagen kann, ich bin dankbar für all das, was ich empfangen habe. Und ich meine, auch unsere Gemeinde ist ja eine bunte Gemeinde mit verschiedenen Herkünften und Hintergründen. Bis hin zu verschiedenen Nationalitäten. Menschen, die aus Lateinamerika hier jetzt bei uns dabei sind. Ukrainer und ganz unterschiedlich. Und von daher ist es so wichtig, Dankbarkeit für das, was ich empfangen habe früher, aber nicht daran festhalten und starr werden, dass jetzt immer alles genauso sein muss, wie das damals gesagt wurde. Das ist ja die Kunst. Das ist ja die Kunst für uns als Gläubige. Wir folgen Jesus nach. Christsein bedeutet nicht statisch an einem Punkt stehen bleiben und sagen, es muss alles bleiben, wie es immer so war. Nein, ihr Lieben, das Leben ist leider nicht so. Es ist nicht so. Die Kernsätze unseres Glaubens und vieles muss natürlich bleiben. Das Evangelium muss bleiben, ganz klar. Da dürfen wir gar keine Abstriche machen. Aber an manchen Formen, an Musikstilen und so weiter, da geht die Zeit weiter. Und da müssen wir entsprechend der Werte Gottes uns auch anpassen und mitgehen in dieser Zeit, in dieser Welt. Das ist so die Herausforderung. Und ich glaube, deswegen hat Paulus dann den Punkt so dick gemacht und ja fast so übertrieben und überhöht. Hör mal Leute, ich bin nicht für euch gestorben. Ihr seid doch nicht auf meinen Namen getauft, ihr seid auf den Namen von Jesus getauft. Und der aktuelle Jesus, der lebendige, auferstandene Jesus, der in eurer Mitte ist, dem müsst ihr folgen. Das ist der Maßstab, dem müsst ihr folgen. Ja, einige sagten, ja, wir gehören zu Apollos. Apollos, boah, wer war das? Kann man ein bisschen erforschen. War ein sehr eloquenter Typ. Was heißt eloquent? Also der konnte sich gut ausdrücken, aber ein hervorragender Bibellehrer und der konnte Leute überzeugen, der konnte gut Argumente liefern. Der war an einer der besten Unis der damaligen Zeit gewesen, nämlich in Alexandria. Und der hatte auch einen Einfluss da in der Gemeinde gehabt. Der war vielleicht für eine Zeit lang da und es gab halt Leute, die sagten, wow, so wie der argumentieren kann. Also er hat auch denen gut geholfen. Wir haben ja das Phänomen damals noch viel stärker gehabt, dass es ja das alte Volk Gottes gibt, das alte Bundesvolk Gottes. Ich will immer gar nicht so den Begriff Juden sagen, weil da ist es natürlich ein Riesenthema, wenn man das sagt. Aber die zum alten Bund gehörten, dazu gehörte ja auch Paulus, dazu gehörte auch Petrus, die in den Synagogen gewesen waren, die das Gesetz von Mose gehört haben, die in diesen Wegen lebten, unserem Alten Testament. Und als Christus dann da war und der Messias da war, da kam ja was ganz Neues und jetzt mussten gerade diese Menschen aus dem alten Bund, die mussten ganz viel umlernen, ganz viel neu lernen. Wow, Christus ist für die ganze Welt da, jeder soll errettet werden. Wir sind zwar das erste erwählte Volk, aber wir müssen jetzt mit Gott Schritt halten. Und es gibt Dinge, die muss man nicht mehr tun, Gebote aus dem Alten Testament, die Beschneidung, nein, das muss nicht mehr sein. Christus ist mit was Neuem gekommen. mit einem neuen Bund gekommen. Und das war nicht leicht. Und da gab es natürlich auch Menschen aus dem alten Bundesvolk, die haben sich dagegen versperrt. Die haben Christus nicht angenommen, die wollten das nicht. Und so gab es große Herausforderungen in vielen Städten damals, auch wenn jetzt Korinth nicht in Israel ist, aber es gab Synagogen überall. Und da war das gelehrt worden. Und jetzt war die Einladung von Jesus, kommt rein in den neuen Bund, kommt mit. Und Apollos war wohl jemand, der sehr redegewandt war, der das gut auf den Punkt bringen konnte, der auch den Gläubigen aus dem alten Gottesvolk, ja, und natürlich auch aus den Nationen, aus denen die gar nichts mit dem Judentum zu tun hatten, die jetzt gläubig geworden waren, die zusammen die neue Gemeinde bilden, der konnte gut helfen zu argumentieren. Weil manche Gläubige waren natürlich selber nicht so stark zu argumentieren. Die haben von Apollos gelernt und die haben gestaunt, so wow, was für ein charismatischer Typ, ein starker Redner. Und da hänge ich mich dran und der kann es richtig und der weiß es richtig, wie es geht. Es waren vielleicht auch mehr junge Leute so, die ihm anhingen und so. Aber Apollos, könnte man nun genauso sagen, ist auch nicht für die Leute gestorben und sind auch nicht auf den Namen Apollos getauft worden, sondern er hatte einen guten Einfluss gehabt und das war es dann auch. Wir lesen von Apollos, dass er auch lernen musste. Er hat Begleitung erfahren durch Aquila und Priscilla, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er gelernt hat, Charakterentwicklung und all diese Dinge. Und es war sicherlich nicht der Plan von Apollos, in Konkurrenz zu Paulus zu treten, sodass die Leute irgendwie sich da... Aber die Leute haben das gemacht. Die Leute haben das gemacht in der Gemeinde. Nicht alle, aber manche haben das gemacht. So, ne, ja, der Paulus, ach komm, der kann nicht so brillant reden und so. Ne? Also wir sind mit Apollos. Ist ja auch hochinteressant, was man hier über Paulus auch wiederum lernt. Also ich finde ja, Paulus ist super eloquent. Ja? Also sehr, kann gut Dinge erörtern und darstellen. Aber es war wohl so, dass er das besonders schriftlich gut konnte. Also Römerbrief und so, das sind ja literarische Meisterwerke auch. Und Apollos war aber in der Rede stärker. Paulus hat ja auch öfter gesagt, ja, meine Rede ist schwach, ja, oder ich kann das nicht so überzeugend beim Predigen so. Das ist für mich so, ist gar nicht so mein Bild von Paulus, aber hat er selber gesagt an mehreren Stellen in seinen Briefen. Ja, und dann, wir folgen Petrus, Kephas, das ist der Richtige, dem folgen wir. Nun, Petrus steht sicherlich gerade auch für den jüdischen Anteil der Gemeinde. Und wir wissen, dass Petrus ja da auch so ganz starke Kämpfe hatte, von dem Alten in das Neue zu kommen. Wie ist das mit der, dass alles koscher sein muss und die Speisegebote und so. Gott musste ihn massiv überzeugen durch eine Vision von sogenannten unreinen Tieren gemäß dem Alten Testament. Und Gott sagt, isst das. Und er, boah, never ever. Also diese Prophetie, wenn ich die bekommen hätte, ich hätte aber auch gedacht, Gott, bist du's? Aber das passierte. Und auch Petrus hat erlebt, dass Gott wirkte an den Menschen, die nicht zum alten Bundesvolk gehörten, einfach auf einmal an allen Menschen. Ich meine, es war genau das, was Jesus prophezeit hat, was er sagte, wenn ich in den Himmel fahre, werde ich den Geist aussenden auf alles Fleisch, also sprich auf alle Menschen, alle, die dafür offen sind, wirkt mein Geist. Und das hat Petrus auch erlebt und er war selber überrascht. Er hat gepredigt zu Menschen aus dem nichtjüdischen Teil und der Geist Gottes kam, die konnten auf einmal in Sprachen beten, die haben Jesus verstanden und Petrus merkte, wow, Gott macht wirklich eine ganz neue Sache hier. Und Petrus hat das so gelernt, aber der hat seine Kämpfe gehabt. Wir können das in anderen Briefen lesen, Galaterbrief, Petrus und Paulus, massiver Konflikt, was denn nun richtig ist, Beschneidung und Speisegebote und so. Und wir wissen ja auch im Korintherbrief, in dem wir uns hier heute befinden, war das ja auch ein Thema. Darf man dieses Fleisch essen, was eigentlich für Götzentempel auf dem Markt zu kaufen ist? Darf man das oder darf man das nicht? Also so Tendenzen zur Gesetzlichkeit, zur Religiosität, zu dem Mensch, irgendwie müssen wir ja doch was tun, damit Gott uns gnädig ist, so in die Richtung. Vielleicht war das diese Petrusgruppe. Die sagten, also wir gehören zu Petrus. So, da fühlen wir uns sicher. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man sich unsicher fühlt, dann geht man gern so dahin, wo man sich früher sicher gefühlt hat. Also so die Gewohnheiten. Das so, wo man weiß, aber das hat doch jetzt lange funktioniert. Das muss nicht nur im religiös-geistlichen so sein, das ist ja auch in unserem Leben so. Und das ist ja auch okay. Wir sind ja nicht berufen, jeden Tag alles neu zu machen. Boah, das ist ja eine totale Überforderung. Ja? Aber eben, wenn es dann festhält im Traditionalismus oder im Religiösen, dann ist das nicht gut. Gemeinde Jesu muss in der Zeit unterwegs sein und eben auch im neuen Bund leben, in dem Bund des Geistes, nicht in dem Buchstaben der Gesetzlichkeit verharren, sondern in der Elastizität und Spontanität des Heiligen Geistes unterwegs sein. Und vielleicht war das jetzt hier so diese Petrusgruppe, was sich dahinter verbirgt, dass Leute gesagt haben, wir zu Petrus. Also nochmal, ich glaube, der Paulus war richtig traurig. Ich glaube, der hat richtig Fürbitte getan. Er hat dann diesen Brief geschrieben. Sein Ziel war, ey, ihr gehört zusammen. Ihr gehört zusammen. Bleibt zusammen. Euer Zeugnis ist wichtig in der Stadt Korinth, dass ihr zusammen seid, dass ihr zeigt, man kann zusammenbleiben. Man kann Dinge überwinden, die trennen. Ja, nun die vierte Gruppe. Wir folgen Christus. Ich sagte es ja schon. Ich glaube nicht, dass hier, sonst hätte Paulus es anders geschrieben. Hätte er gesagt, es gibt diese drei Gruppen, aber ihr wisst doch, die richtige Gruppe ist dieses Christus. Dann wäre das anders formuliert. Was verbirgt sich dahinter? Nun, ich könnte mir vorstellen, und ich predige das nur, weil ich das auch bestätigt gefunden habe in guten Kommentaren, dass es eben Leute gab, die gemerkt haben, dieser Personenkult hier, Petrus, Paulus, Apollos, das ist ja falsch. Das haben natürlich auch Leute gespürt in der Gemeinde. Dann haben die gesagt, nee, das ist ganz falsch. Wir folgen Christus. Der Herr spricht zu mir. Ich folge dem, was der Herr mir sagt. Und eigentlich muss mir auch kein anderer was sagen. Also eigentlich brauchen wir auch keine Leitung. Ich kann es nicht beweisen, aber in die Richtung verstehe ich das. Eigentlich brauchen wir auch keine Leiter. Hat Christus denn nicht gesagt, ihr sollt euch alle Brüder nennen und keinen sollt ihr Vater nennen? Ist nicht der Heilige Geist auf alle ausgegossen? Ja, das stimmt alles. Heißt es nicht, in der Gemeinde soll es anders sein als in der Welt? In der Welt gibt es immer ein Beherrschen und irgendwann auch Gewalt oder Druck. Das sehen wir auch durch die Menschheitsgeschichte. In der Gemeinde soll das doch anders sein. Da soll doch niemand herrschen. Da soll doch niemand der Bestimmer sein. Und ich glaube, dass diese Gruppe, dieses Christus, an der Seite jetzt vom Pferd fällt. Und irgendwie meint, nö, also wir, ich habe eine Beziehung zu Jesus, das ist alles, was zählt. Und das, was Jesus mir sagt, was ich von ihm höre, was der Heilige Geist mir sagt, das mache ich. Und das andere, nö, das brauche ich nicht. Weil ich bin ja selber direkt mit Christus verbunden. Und das ist die Wahrheit. Wer gläubig ist, ist direkt mit Christus verbunden. Wer gläubig ist, wer sich wirklich von Herzen bekehrt hat, wer das alte Leben losgelassen hat, wer sich hat taufen lassen auf den Namen von Jesus, so dieses Grundpaket, sagt, die Bibel ist Gottes Wort, ich folge dem, was Gott sagt, der ist mit Christus verbunden, der kann selber die Stimme Gottes hören. Ja, das ist alles richtig. Aber wenn es abkippt dazu, dass man sagt, und deswegen gucke ich mal, so Leitung brauche ich eigentlich nicht. Ja? Und das ist auch eine Realität, die es bis heute gibt und die es immer wieder gibt. Ja, und ich weiß, es gibt auch schlechte Leitung. Und um ehrlich zu sein, jede Leitung ist nicht immer gut, weil es Menschen sind. Ich rede jetzt nicht schön. Und wenn es geistlichen Missbrauch gegeben hat, was ganz furchtbar ist, ist das ganz furchtbar. Und dann braucht das hier Seelsorge, braucht das Heilung. Braucht es, dass man wieder überhaupt zutrauen kann, dass es Leitung gibt. Aber es gibt Leitung. Auch die Gemeinde Jesu wird geleitet. Es braucht Leitung. Also wir leben ja in einem Gedankenklima, in einer Atmosphäre, auch in unserer Gesellschaft. Zuerst mal kritisch sein. So wird man schon geprägt in der Schule. Erst mal kritisch sein. Erst mal gucken. Das ganz tief geht das durch. Und das hat seine Berechtigung, weil es eben auch Missbrauch gibt. Das hat seine Berechtigung. Auch jeder gläubige Christ darf sich entwickeln zu einer eigenständigen Meinung, zu einem eigenständigen Prüfen. Prüft alles. Wird ja auch an die ganze Gemeinde geschrieben, Thessalonicher. Aber wenn das abkippt zu einer Grundskepsis, zu einem mangelnden Vertrauen, zu einem, dann wird es halt gefährlich. Dann wird es wirklich gefährlich. Weil die Aufgabe der Leitung hat ja viele Aspekte des Lehrens, des Predigens, der Seelsorge, auch für die Einheit sich einzusetzen. Und ja, Leitung muss auch mal Dinge sagen. Und dann braucht es ein Grundvertrauen, dass die Gemeinde folgt. Genauso wie es für Kinder wichtig ist, dass die Eltern leiten und führen. Je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist es. Es ist ja eine Illusion zu sagen, dass jeder Mensch einfach ganz alleine für sich den richtigen Weg gehen kann. Das ist doch eine Illusion. Und es ist auch nicht richtig, wenn man kleine Kinder völlig überfordert, indem man sie fragt, möchtest du das oder möchtest du das? Möchtest du jetzt das gesunde Brötchen essen oder möchtest du Süßigkeiten essen? Ja, was ist die Antwort von kleinen Kindern? Es ist doch ganz klar, oder? Deswegen braucht es Leitung, braucht es Führung. Kleine Kinder, je kleiner, desto weniger können sie selbst sich Grenzen setzen. Dafür haben sie Eltern. Das ist eine Aufgabe. Und dann ist natürlich die Kunst, wenn sie älter werden, dass man dann loslässt und dass sie dann zu eigenständigen Persönlichkeiten werden. Und in der Gemeinde haben wir natürlich jetzt nicht kleine Kinder, haben wir auch, aber ich meine jetzt mal die Gemeindemitglieder, die dazugehören, sind keine kleinen Kinder. So hab deine eigene Meinung, entwickel deine Meinung, entwickel das anhand der Bibel, anhand der Schrift und hab deine Meinung. Aber jetzt sei auch noch flexibel, sei noch offen. Vielleicht gibt es doch was daran zu ändern oder eine Ausgewogenheit zu finden. Es braucht Leitung, so ist es durchgängig durch die Bibel. Am Anfang gab es schon Leitung für die Kinder, es gab Leitung für das Volk Gottes, den König. Und so geht das immer weiter durch. Es gibt die Leitung für den Staat, die Obrigkeit, die Regierung und so geht das immer weiter. Und wenn du davon träumst, dass du irgendwann da sein möchtest, dass niemand mehr dich leitet, dann sorry, ist nicht im Angebot. Wird es niemals geben. Ja, aber wenn ich in den Himmel komme, habe ich ja nicht mehr so eine unvollkommene Gemeinde und Älteste, die irgendwie Fehler machen. Das stimmt, aber der Platz in der Mitte ist besetzt und er bleibt besetzt. In der Mitte ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Auf dem Thron ist der Vater und das Lamm. Das Lamm, interessant, oder? Jesus, der König der Könige. Also es ist gut, wir gewöhnen uns daran, dass wir nicht die Mitte sind. Wir werden es auch nie sein. Selbst wenn wir in den Himmel kommen, schon besetzt. Wir ordnen uns Gott unter. Wir ordnen uns Jesus unter. Wir ordnen uns dem Heiligen Geist unter. Wie befreiend ist das doch, oder? Das ist ja auch Schutz, das ist Orientierung, das ist Klarheit. Ja, und jetzt sagst du, naja, aber unsere Gemeindeleitung ist ja nicht so wie Jesus. Stimmt. Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. Wir sind auch alle auf dem Weg. Aber es braucht Leitung. Also der Ausweg aus schlecht erlebter Leitung ist nicht gar keine Leitung, sondern möglichst gesunde Leitung. Und Leitung ist immer ein Wechselspiel. Es sind die, die leiten. Und übrigens, leiten heißt in erster Linie Verantwortung übernehmen. Das ist der Kern von Leitung. Verantwortung übernehmen. Alle, die sagen, ja, die da oben und der da, und was haben die wieder gesagt und so. Okay, hast du den Job schon mal gemacht? Try it. Ja, wenn du berufen bist, ne? Da hakt es jetzt ein bisschen, kann man nicht einfach selber machen. Aber vielleicht kennst du es ja aus anderen Umständen. Vielleicht warst du mal Klassensprecher oder Elternsprecher oder hast im Kindergarten irgendwie auch ehrenamtlich noch was geleitet. Es gibt ja viele Gruppen. Also der Mensch braucht Gruppen. Der Mensch ist nicht dazu berufen, alleine zu leben. Gar nicht, grundsätzlich nicht. Und jeder, der irgendwo Verantwortung übernimmt und leitet, der muss auch mal Dinge sagen können, auch eine Richtung angeben können, am besten natürlich im Team. Und so ist es ja auch in der Gemeinde Jesu. Leitung ist immer Teamleitung. Also, ich freue mich, das hier heute zu predigen, weil das keine Krisenrede ist. Wir haben hier keine Krise. Wir haben hier im Großen und Ganzen wirklich ein gutes Grundvertrauen. Wir haben Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur die Ältesten. Wir haben gerade Leute, die Verantwortung übernehmen und da wunderbaren Kinderdienst oben tun. Ja? Wir haben Leute, die Ranger leiten. Wunderbar. Wir haben viele Leiter in unserer Gemeinde. Wir haben Mütter und Väter, die ihre Kinder leiten. Ja? Die Verantwortung tragen. Das ist eigentlich. Und von daher, lasst uns festhalten, die Lösung von so einem unreifen Verhalten, sich an bestimmte Menschen zu hängen, bestimmte Bibellehrer vielleicht zu hängen. Ja? Nochmal, es gibt gute Bibellehrer. Hör dir gute Bibellehrer an. Internet ist voll. Ja? Nur, du musst dich der Leitung unterordnen in der Gemeinde, in der du bist, in der konkreten Ortsgemeinde. Und ich hoffe, du hast eine konkrete Ortsgemeinde. Das vielleicht auch mal Richtung Stream hier gesprochen, die zu Hause sind. Wir segnen euch. Und freuen uns immer noch, dass wir diese Gelegenheit haben, dass Leute, die wirklich nicht kommen können, zu Hause empfangen können und mit uns auch verbunden sind. Aber die Christen, die ihre Enttäuschung einfach nicht aufarbeiten und lose durch die Gegend leben, ihr Christsein, das ist gefährlich. Das ist nicht der Wille Gottes. Du brauchst konkrete Menschen, die mit dir unterwegs sind. Und da passiert ganz viel Heilsames. Ja, und manchmal kracht es. Manchmal ist ein Konflikt. Das ist das Leben. Da muss man lernen, Konflikte zu lösen, sich vielleicht helfen lassen, wie auch immer. Das gehört dazu. Also, Christus ist für uns gestorben. Am Fuß des Kreuzes. Und jetzt feiern wir gleich das Abendmahl. Am Fuß des Kreuzes übrigens. Okay, ich weiß, da steht jetzt Technik. Aber beamen die mal weg. Am Fuß des Kreuzes treffen wir uns alle. Da treffen wir uns alle. Und da sind wir alle extremst gleich. Sünder, die Gnade brauchen. Sünder, die Gnade brauchen. Wir brauchen Jesus. Deswegen sind wir hier. Das ist der Kern, was uns verbindet. Wir brauchen Jesus. Ich weiß, einige sagen, aber ich bin kein Sünder mehr, ich bin geheiligt durch Christus. Stimmt. Aber löse es nicht komplett auf, dass du nur noch denkst, du bist jetzt geheiligt und du brauchst die Gnade nicht mehr. Nein, du brauchst die Gnade. Wir leben jeden Tag aus der Gnade von Jesus. Am Fuß des Kreuzes sind wir alle gleich. Was wir da mitbringen zum Fuß des Kreuzes, sind unsere Sünden und unsere Schuld, wo wir um Vergebung bitten. Und dann sind wir da und Christus sagt, ich vergeb dir. Ich wasche dir auch heute wieder die Füße. Du bist schon rein, um des Wortes willen, aber heute wasche ich dir nochmal die Füße, weil, ja, du weißt schon, und das weiß dann jeder eben selbst, was da war an falscher Einstellung, an falschem Verhalten. Und ja, das bereuen wir und das tut uns leid und manchmal schämen wir uns. Aber wir bleiben nicht in der Scham stecken. Wir danken Jesus, dass er uns das abnimmt, dass er uns reinigt und dass wir in ihm verbunden sind. Amen.